Argentinien und die Nazi-Connection. Ein Gespräch mit der Journalistin Gabi Weber. Neunundvierzig wird die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Davor wurden innerhalb von 12 Jahren unter der Herrschaft des Nationalsozialismus bis 1945 6 Millionen Juden getötet. Nun soll Deutschland möglichst schnell demokratisiert und die nach dem verlorenen Krieg am Boden liegende Wirtschaft wieder aufgebaut werden. Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich ein immenser Wirtschaftsboom. Der Mythos, die fleißigen Deutschen schufteten sich bis hin zu den blühenden Landschaften der 50er. Doch kaum einer stellt sich die Frage, woher das dafür notwendige Kapital stammte. Eine dieser wenigen ist die Journalistin Gabi Weber, die anhand der bewegten Geschichte von Daimler-Benz versuchte, zumindest einen Teil dieses Rätsels zu lösen. Sie recherchierte dafür in Deutschland, den USA und vor allem in Argentinien. Das Ergebnis dieser Recherche ist das Buch Daimler-Benz und die Argentinien-Connection von Rattenlinien und Nazigeldern, das im Oktober 2004 im Verlag Assoziation A veröffentlicht wurde. Die Geschichte. Spätestens im Juni 1944 ist für die deutsche Wehrmacht der Krieg verloren. Die Alliierten sind in der Normandie gelandet. Für die deutsche Wirtschaft jedoch ist die Niederlage bereits früher klar. Schon 1943 beginnt unter anderem Mercedes-Benz, Reserven für die Zeit nach dem Krieg anzulegen.
Daimler-Benz schreibt in seiner eigenen Firmengeschichte, dass sie ab 43 wussten, dass der Krieg zu Ende ist. Dass sie ab 43 wussten, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist und dass sie dann eben auch ab dieser Zeit Reserven angelegt haben. Es gibt eine Überweisung von Berlin nach Stuttgart, die ist, glaube ich, von 44, von 250 Millionen Reichsmark damals noch. Und Daimler-Benz hat dann danach den Alliierten gegenüber erklärt, dass die Buchhaltung eben auch verbrannt ist und durch Kriegswirren nicht aufzutreiben ist. Also offiziell weiß man da nichts.
Was aber ist genau passiert? Als für die Wirtschaft und die NSDAP klar wird, dass der Krieg verloren ist, fangen die Unternehmen an, systematisch Sachwerte und Vermögen in neutrale Länder zu schaffen. Maschinen landen in Schweden, das offiziell neutral, eigentlich jedoch deutschfreundlich ist. Gold dagegen wurde in der Schweiz gelagert, mit freundlicher Unterstützung der dortigen Banken. Nach dem Krieg sind Schweizer Franken und US-Dollars am sichersten, da sie als einzige Währungen keiner Devisenkontrolle unterworfen sind. Der Deal? Nazis überschreiben das gesamte, durch Zwangsarbeit und die Vernichtung deutscher Juden erbeutete Vermögen den Konzernen, um es ins Ausland zu schaffen und später darauf zurückgreifen zu können. Das Ziel ist, wieder die Kontrolle über Deutschland zu erlangen.
Und das Projekt der NSDAP war auf 1000 Jahre angelegt und nicht auf 12. Und das heißt, sie haben ihr Geld, das bezeichnen sie wohl als ihr Geld, den Unternehmen gegeben. Und ich glaube, dass Herr Eichmann, SS-Mann Eichmann, auch davon überzeugt war, dass das Geld, was hier produktiv angelegt worden ist, Geld ist, was dem Aufbau einer neuen nationalsozialistischen Struktur dienen muss. Und ich glaube, dass die deutschen Unternehmen das anders gesehen haben. Da gibt es einen gewissen Widerspruch, aber es gibt keinen Rechtsnachfolger der NSDAP.
Wird die BRD gegründet. Demokratisierung bricht über Deutschland herein. Ein paar Alibi-Köpfe rollen. Im Kampf gegen den sogenannten Ostblock werden die alten Kameraden gebraucht. So wird Ludwig Erhard Wirtschaftsminister, der sich schon früh dafür eingesetzt hat, das Nazigeld in Sicherheit zu bringen. In der Position als Wirtschaftsminister kann er sich weiter dafür einsetzen, dieses Geld wieder in die deutsche Wirtschaft zurückzuführen.
Ludwig Erhard hat ab 1943 an den Nachkriegsplanungen aktiv in erster Person teilgenommen. Er war damals in der Reichsgruppe Industrie. Also ab 1943 hat er schon mit der Gruppe um den Ohlendorf, der bei der SS war und den dann, der auch aufgehängt worden ist als Kriegsverbrecher, zusammengearbeitet und die Nachkriegsplanungen für sozusagen den Übergang der Industrie, des Industrievermögens in ein Deutschland zu planen, das besiegt worden ist von den Alliierten. Er wurde dann ab der Gründung der Bundesrepublik 1949 Wirtschaftsminister, später dann Bundeskanzler. Aber als Wirtschaftsminister hat er eben schon auch die ganzen Genehmigungen, die dann hierher gekommen sind, die kommen immer aus dem Wirtschaftsministerium. Und hier bei den Vernehmungen haben eben die Leute dann auch gesagt, die Deutschen haben immer alle Bewilligungen von Erhard vorlegen können. Erhard kam dann auch zur Einweihung vom Werk Mercedes-Benz Argentina 1954 im April hier an.
Was hat das Ganze nun mit Argentinien zu tun? Von 1946 bis 1955 ist Juan Domingo Perón Präsident Argentiniens. Er ist jedoch bereits seit 1944 Vizepräsident des Landes und spielte schon seit Anfang der 30er als einflussreicher Militärangehöriger eine wichtige Rolle in der Politik Argentiniens. Perón gilt als Freund der Deutschen und Bewunderer Mussolinis. Bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs ist Argentinien neutral, um die guten Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland nicht zu gefährden. Erst als sich die Kriegsniederlage Nazi-Deutschlands abzeichnet, schlägt sich Argentinien auf die Seite der Alliierten. Ein enger politischer Freund Perons ist Jorge Antonio, der bei der Zusammenarbeit zwischen Argentinien und Daimler-Benz eine Schlüsselrolle spielt. Er ist zu der Zeit Geschäftsführer des Autohauses Aguirre, Mastro y Compañía.
Mercedes-Benz Argentina wurde von Jorge Antonio 1950/51 hierher gebracht. Jorge Antonio und Perón waren eben haben praktisch eine Politik gemacht. Also man sagt, dass Jorge Antonio der Strohmann von Perón ist. Also zumindest haben die ein politisches Projekt gehabt. Sie wollten damals Argentinien industrialisieren, suchten nach Technikern. Kapital hatten sie selbst genug, aber sie wollten eben Techniker haben. Und da aus Europa, aus dem Nachkriegsdeutschland, eine Menge von Nazis, also im Wesentlichen einfach nur verbohrte Nazis, darunter aber auch etwa 300 Kriegsverbrecher, auf der Flucht waren, haben sie gedacht, naja, die laden sie alle mal nach Argentinien ein und die werden dann hier positive Spuren in der argentinischen Volkswirtschaft und in der argentinischen Industrie hinterlassen. Das war so positiv nicht. Aber es war zumindest das Projekt, was dann Jorge Antonio und Perón bis 1955 verfolgt haben. Und es kamen eben Unmengen von Nazigeldern aus der Schweiz, kam eben hier dann nach Argentinien, das Land quoll über vor Geld.
Am 10. August 1951 kommt der Daimler-Deal zustande. Die deutsche Firma finanziert den Export und den Aufbau der Fabrik in Argentinien. Viele Nazi-Kriegsverbrecher wurden in Argentinien aufgenommen und bei Mercedes-Benz Argentina beschäftigt. Jorge Antonio interessiert dabei weder, woher dieses Geld noch die gewünschten Experten kommen. Es geht ihm um die Industrialisierung seines Landes. Aber was passierte genau in Argentinien?
Ich habe jetzt untersucht und auch mit Details alles belegen können, wie die Methode in Argentinien war. Die Methode in Argentinien war, Geld illegal reinbringen, also illegal im Sinne von nicht den vorgeschriebenen legalen Weg gehen. Das wäre in Argentinien über die Zentralbank gewesen, die Überweisung über die Zentralbank. Es hier produktiv anlegen in Wirtschaft, in Holzwirtschaft, in Bergbau, in Agrobusiness. Sie haben dann sogar eine Walfischflotte machen wollen, zusammen mit dem Krupp-Konzern. Großer Teil in Immobilien, großer Teil in Finanzgeschäften. Wir haben hier Aktiengesellschaften gekauft, sie mit diesem Kapital ausgestattet. Das wurde bar eingezahlt, diese Aktien wurden bar gezahlt. Und dann haben sie praktisch die Gewinne unter anderem dazu benutzt, um Importe aus Deutschland, das sind im Wesentlichen Autos, damit ganz legal zu bezahlen. Also das Nazigeld ist dann sozusagen als Exportvergütung legal mit Billigung und Initiative der deutschen Bundesregierung, vor allem in Form von Ludwig Erhard, integriert worden in den Kreislauf der deutschen Wirtschaft.
Cuentan que todo cambia, pero no cambia nada. Que la verdad del hombre es tangible y no reflexionada. Cuentan que nada es como debería ser. Y la verdad no es lo que se puede ver.
Mercedes-Benz Argentina operierte für Daimler-Benz und andere deutsche Firmen, die zu der Zeit offiziell als Feindkapital gesperrt waren. Es wurden Scheinfirmen eingerichtet und Aktiengesellschaften aufgekauft und dem Imperium einverleibt. So gehörte Mercedes-Benz Mitte der 50er quasi halb Argentinien. Doch dann, 1955, kam es zum Putsch gegen Perón.
Merkwürdigerweise, der Putsch wurde ja eingefädelt von England, von den Engländern und von den USA, die sich natürlich tierisch aufgeregt haben, dass sie vor 10 Jahren in Europa die Nazis niedergemacht haben und die dann plötzlich hier wieder zu einer Konkurrenz werden. Und da haben sie dann eben militärisch eingreifen lassen.
In einem Urteil von 1957 wird das gesamte Imperium von Mercedes-Benz Argentina durch den Staat enteignet. Begründet wird dies damit, dass die Firma nicht nachweisen kann, wo ihr Investitionskapital herkommt. Das gesamte Kapital wurde illegal nach Argentinien transferiert. Daimler-Benz findet sich jedoch nicht damit ab. 1959 schickt Daimler-Benz Hans-Martin Schleyer und Arnold Vichodil nach Argentinien, um Mercedes-Benz zu retten. Ein außergerichtlicher Vergleich wird geschlossen und Mercedes-Benz Argentina ganz legal als Tochtergesellschaft wieder Daimler-Benz überschrieben. Ein Problem bleibt jedoch bestehen. Immer noch arbeiten viele Alt-Nazis bei Mercedes-Benz Argentina. Um das Image wiederherzustellen, muss die Firma entnazifiziert werden. Aus diesem Grund wird ein US-Geheimdienstoffizier nach Argentinien geschickt und zum Generaldirektor von Mercedes-Benz Argentina ernannt.
Dieser US-Geheimdienstmann, ich habe auch Zugang zu amerikanischen Archiven gehabt, ich habe dessen gesamte Karriere im US-Geheimdienst und in der US-Armee nachvollziehen können, bis hin zu seinen Stationierungsorten. Der ist im Februar 1960, da war bereits Mercedes-Benz Argentina legal im Besitz von Daimler-Benz, kam er hierher, hat hier eine große Einstellungswelle gemacht und er musste natürlich den Laden von den ganzen Nazis ausmisten, die da drinnen saßen. Und was hat er gemacht? Erster Schritt war, er hat Leute eingestellt für Führungspositionen, deren Familien in Europa geblieben sind und die praktisch alle im Holocaust gestorben sind, also Menschen jüdischer Abstammung. Da hat sich dann dieser US-Geheimdienstmensch sicher versprochen, dass die sozusagen ein gewisses Gegengewicht gegen diese ganze Nazi-Blase geben. Das war im Februar 1960, er kam dann im April wieder. Am 29. April 1960 wurde er zum Generaldirektor von Mercedes-Benz Argentina von der Aktionärsversammlung gewählt. Und 2 Wochen später wird Adolf Eichmann entführt. Er war dort Elektriker und dann ist er entführt worden, nach Israel dann ausgeflogen worden. Und mit ihm, ich habe hier die Personalliste, sind eben auch die anderen SS-Leute auch noch gegangen. Ein gewisser Herr Mars ist dann auch noch von freiwillig oder nicht freiwillig jedenfalls. Er ist dann direkt danach auch, hat das Weite gesucht.
Was Adolf Eichmann passiert ist, ist zur Genüge bekannt. Viele andere deutsche Nazis jedoch, die aus Deutschland flüchteten und bei Mercedes-Benz Argentina Unterschlupf fanden, wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Ganz zu schweigen von ihren Helfershelfern aus Politik und Wirtschaft. Bislang gab es in Deutschland kaum Interesse für den Verbleib des Nazi-Vermögens, das aus der Arisierung deutschen Vermögens, dem Zahngold der Vernichtungslager, der Ausbeutung der Zwangsarbeiter, der Plünderung der Zentralbanken und der Einverleibung der Fabriken in den besetzten Ländern stammt. Bleibt zu hoffen, dass das Buch von Gabi Weber daran etwas ändert.